Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Was ist unangemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit? Ist es das hier zum Beispiel? Oder ist es eher das hier? Ich finde ja, das ist Definitionssache, auch wenn es natürlich so ein paar Verhaltensweisen gibt, auf die sich viele Menschen einigen können. Zum Beispiel würde wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee kommen zu sagen, anspucken wäre okay. Was ist angemessenes und was ist unangemessenes Verhalten? Thema in dieser ab 21. Und mit dabei ist Clemens Graf von Hoyos Freiherr zu Stixenstein. Der hat einen langen Namen und ist deswegen Kniegecoach geworden und weiß ganz genau, welches Verhalten angemessen ist und welches nicht. Und unsere erste Gästin wäre auf den ersten Blick eine perfekte Kundin für Clemens. Maren Merken, Kommunikationsexpertin, hat beruflich viel mit der Alkoholindustrie zu tun und muss deswegen auch öfter mal beruflich bedingt ein bisschen was trinken. Und da ist es schon das eine oder andere Mal zu seltsamen Verhaltensweisen gekommen.
Ich glaube, ich bin nicht so sehr über die Stränge geschlagen wie manche meiner Kollegen, aber es gab natürlich schon das ein oder andere Mal im fließenden Alkoholgenuss, dass ich mich nicht ganz in Ordnung verhalten habe. Ich war zum Beispiel, meine erste Pressereise war 2012, glaube ich, nach Las Vegas. Da war ich noch relativ jung. Und also an einem Abend habe ich gar keine Erinnerung, außer einen Zettel auf dem Kopfkissen mit Get Well Soon.
Und es ging nicht um die Band, nehme ich an, sondern
nein.
Es ging um deinen Kopf.
Und es war auch der PR-Vertreter von der Las Vegas Convention, der mich anscheinend ins Hotelzimmer gebracht hat, weil ich konnte wohl nicht mehr so gut laufen. Das war eine Jugendsünde, aber da ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Aber so in die Richtung gab es ein, zwei, drei Vorkommnisse. Ich muss aber sagen, dass ich relativ schnell gelernt habe.
Dass das schadet?
Im Beruf geschadet hat mir das ehrlicherweise noch nie.
Mhm.
Also es gab bestimmt schon mal Punkte, wo jemand gesagt hat, so boah, das war jetzt ein bisschen too much oder so. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so ein, ich bin eher ein Pegeltrinker als ein Rauschtrinker, würde jemand, der über Alkoholiker spricht, sagen.
Mhm.
Also ich trinke keinen Schnaps, ich trinke keinen schlimmen Alkohol.
Kein Bier, wir haben dir gerade ein Bier angeboten, hast du abgelehnt?
Auch nicht, ich trinke eigentlich nur Wein, Champagner und Sekt, also alles, was so
knallt und teuer ist.
Das ist ein weit gefächerter Begriff.
Das knallt.
Für mich knallt ein Schnaps deutlich mehr. Ich habe einfach gelernt, was ich vertrage und was nicht.
Dass wir überhaupt darüber reden, hatte damit zu tun, dass du da auch einen sehr offenen Artikel geschrieben hast. Mal, warum hast du das gemacht?
Ich habe damals...
ganz kurz, weil normalerweise wird man ja sowas unter den Tisch kehren. Ne? Also so eine Notiz von einem Geschäftspartner ist ja jetzt nichts, womit man sich eigentlich rühmen würde. Ne?
Nö, also in dem Artikel ging es auch primär ums Private, muss ich sagen. Weil ich glaube, fast niemand von uns war nicht schon mal betrunken und hat sich vielleicht einen Fehltritt geleistet. Sei es jetzt was Schlimmes, ist ja auch ein weit gefächerter Begriff. Oder eine SMS an jemand, die eigentlich nicht rausgehen sollte. Und ich persönlich habe auch im privaten Kontext am nächsten Tag ein extrem schlechtes Gewissen, wenn ich getrunken habe. Und ich meine, mit Trinken nicht saufen bis zur Unwissenheit.
Man kann ja auch trinken, ohne sich peinlich zu verhalten.
Das kommt darauf an, wie gut man Alkohol verträgt. Also ich kann schon sagen, ich weiß, deswegen ich sage gerade, ich setze mich auch im Alter generell kritisch mit dem Thema auseinander, so ist der Artikel entstanden, dass ich zum Beispiel schon ab 1 bis 2 Gläsern Wein merke, dass ich mich vom Verhalten her verändere.
Und was war da das Schlimmste, was dir passiert ist?
Was Schlimmes ist mir eigentlich nie passiert. Das ist eigentlich alles lustig. Aber halt.
Ja gut, aber was du lustig findest, findet zum Beispiel dein Ex-Freund, dem du irgendwie deine Liebe gestehst, nachdem ihr unrühmlich auseinandergegangen seid, findet der vielleicht einfach nur peinlich und sagt, Gott, die Alte nervt.
Es gab ein einziges Mal einen Zwischenfall, wo jemand das ein bisschen creepy fand.
Mhm, was war da?
Da bin ich betrunken, wo über den Zaun geklettert.
Ah ja.
In den Garten eines Verflossenen. Nee, das war damals
eine Affäre.
Kein Verflossener, ja. Und das fand er nicht so lustig. Mein Freundeskreis eigentlich fand es sehr lustig, aber es ist auch heute immer noch... Ich meine, da war ich 20 oder so. Ich kann darüber lachen.
Ist halt ein geiler Geschichtenfundus, ne?
Das auf jeden Fall.
So, aber kannst du das nachvollziehen, dass er das creepy fand?
Ich konnte verstehen, dass er gesagt hat, das war ein bisschen too much. Ich konnte das, doch, das konnte ich auf jeden Fall verstehen. Creepy ist halt ein, ich war halt betrunken. Ich glaube, es gibt Leute, die schlimmere Dinge machen, wenn sie getrunken haben.
Und keine Alkohol trinken ist keine Lösung?
Doch, auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist das, was ich meine mit, naja, wollen wir nicht zu tief gehen.
Doch, wir wollen tief
okay,
gehen, deswegen
das ist
bist
das,
du hier.
Das ist das, was ich meine mit der, mit wie paradox das ist in unserer Gesellschaft. Also ich habe das vorhin schon gesagt, als ich mich kurz mit jemandem darüber unterhalten habe, über die Sendung. In unserer Gesellschaft ist Alkohol total geduldet und auch gewünscht. Gerade in meinem Berufsbereich gibt es auf jeder Veranstaltung Wein in Hülle und Fülle. Es wird nachgeschenkt, es wird auch erwartet, dass man trinkt. Also es ist ganz schnell, wenn man mal nichts trinkt, weil du gerade sagst, kein Alkohol ist keine Lösung. Sagt, also in meiner Generation ist, du trinkst heute nichts, bist du schwanger. ist irgendwas passiert?
Trockener
Alkoholiker. Also es gibt wenig Optionen. Also ich habe im Freundeskreis durchaus Menschen, die gar keinen Alkohol konsumieren, die immer wieder gefragt werden und auch müde sind, das zu erklären. Aber auf der anderen Seite sind die Auswirkungen, die Alkohol haben, und damit meine ich jetzt nicht Alkoholismus, sondern, weiß ich nicht, mal ein bisschen zu kommunikativ sein, wie du das eben über die Wiesen erzählt hast, oder vielleicht mal ein bisschen zu lustig sein oder auch schlimmeres Ausmaß an einem Abend sich daneben zu benehmen, überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert. Also ich finde, das wird so total gesplittet. Es gibt dieses, wir trinken, ist alles ganz toll, und es gibt das Saufen, das dem Proletariat vorbehalten ist. Aber ist meiner Ansicht nach ein Trugschluss zu sagen, wenn eine 25-Jährige oder auch eine 35-Jährige, egal ob im privaten oder aus dem Berufskontext, irgendwo Wein oder Alkohol, sagen wir Alkohol, einfach mal angeboten kriegt und dann zwei Gläser trinkt und sich dann, sag ich mal, ein bisschen anders benimmt als normal, ist ja eigentlich die normale Wirkung dieser Droge. Es ist halt eine Droge.
Ist eine Droge. Man muss das Maß auf jeden Fall,
ja, auf jeden Fall.
Kennen. Das ist interessant, dass du, wenn du ja auch mit Kunden aus der Kunden und Kundinnen aus der Getränkeindustrie zu tun hast, dann ist da ja eher das angemessene Verhalten, tatsächlich zu trinken und eben nicht zu trinken. Bisschen paradox auf eine Art.
Es ist total paradox. Also es ist auch in der Weinbranche ist das ein sehr großes Thema. Es gibt, ich arbeite für eine große Weinmesse, eine der größten der Welt, und da hat sich jetzt in den letzten Jahren auch ein Konzept gegeben, das heißt Wine in Moderation, wo es darum geht, moderates Trinken zu proklamieren. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein Wirtschaftszweig, der funktioniert über Saufen im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wie wichtig ist denn in deinem Job überhaupt so gutes Benehmen oder Etikette zum Beispiel? Jetzt jenseits von Alkohol.
Ich glaube, Etikette ist generell, also jetzt in meinem, abgesehen von der Branche, also aus meiner persönlichen Sicht, erstmal auch eine Sache, die man in eine weite Range einteilen kann. Also ich glaube, es gibt durchaus Berufe, in der Etikette, so wie das Wort, so antiquiert wie das Wort klingt und wie es oftmals auch wahrgenommen wird, noch eine deutlich größere Rolle spielt als in unserer Branche. Ich bin immer im Job als Selbstständige, also mein Beruf ist mein Kapital und deswegen bin ich auch nie 100% Privatmensch. Und deswegen gehört Benehmen in meinem Job sehr dazu. Aber Benehmen ist, glaube ich, wenn wir als Medienschaffende und in einer sehr jungen Szene, einem sehr jungen Produkt irgendwo hingehen, Meetings haben, abends Veranstaltungen haben, ist es, glaube ich, das Benehmen deutlich lockerer, als ich mir das vorstelle bei einem Investorengespräch der Bank.
Aber was ist zum Beispiel ein Verhalten, wo du sagst, das geht gar nicht, das muss man doch anders machen, das weiß doch jeder?
Ich finde, alles, was mit Respektlosigkeit zu tun hat, sowohl Menschen gegenüber als Gegenständen, als auch Konstrukten, Emotionskonstrukten, also alles, was mit, dass in dem Fall der andere sich nicht respektiert fühlt, ist für mich schlechtes Benehmen.
Das fängt an beim Türaufhalten und...
Ist das
zu oldschool schon wieder?
Das ist mir zu oldschool. Ich bin Frau und Feministin, ich kann meine Tür selber aufmachen.
Und würdest du mir vor der Nase wieder zuschlagen, wenn ich sie dir aufhielte?
Nein, natürlich nicht. Aber für mich ist nicht gutes Benehmen, wenn ein Mann mir die Tür aufhält oder einen Stuhl ranrückt oder zurückrückt. Das finde ich... Muss nicht sein.
Okay, verstanden. Maren Merken, Kommunikationsberaterin aus Berlin, hat berufsbedingt öfter mal mit Alkohol zu tun, weil sie unter anderem Weingüter berät. Und da ist es ihr auch schon mal passiert, dass sie zu tief ins Glas geschaut hat und die eine oder andere Peinlichkeit sich geleistet hat. Aber, sagt sie, das ist alles long gone, tempi passati oder wie auch immer man das nennen mag. Jetzt jedenfalls hat sie draus gelernt.
Deutschlandfunk Nova.
Ich gestehe, ich halte ja ganz gerne Türen auf. Für Menschen mit Kindern, für ältere Menschen, für Damen. Oder ich sage auch ganz gerne mal Danke und Bitte beim Einkaufen. Ich finde es gut, wenn man auf einer Rolltreppe rechts steht und links geht, wenn man beim Niesen Gesundheit wünscht oder auch mit dem Essen wartet, bis alle am Tisch sitzen. Finde ich irgendwie gut. Natürlich gibt es noch wahnsinnig viel mehr gutes Benehmen. Die Liste ist relativ lang. Wer aber bestimmt das eigentlich, was gutes Benehmen ist? Ist es irgendwo niedergeschrieben? Ist es eher so eine Übereinkunft zwischen den Menschen, die sich treffen? Wie ist das? Fragen wir jemanden, der es tatsächlich wirklich wissen muss, nämlich einen Knigge-Coach. Clemens Graf von Hoyos ist Knigge-Experte und sein Job ist es, mir und uns allen zu sagen, wie man sich in bestimmten Situationen richtig verhält und was gutes Benehmen ausmacht. Hallo, Herr Graf von Hoyos.
Ich grüße Sie.
Graf von Hoyos Freier zu Stixenstein oder einfach Clemens? Wie sollte ich Sie ansprechen?
Also sehr gerne einfach nur Clemens. Also wenn ich mich selber vorstelle, verzichte ich tatsächlich immer auf die gesamten Titel, die ja heute nunmehr ein Bestandteil des Namens sind.
Musstest du bei dem Namen Knigge-Experte werden oder wäre auch möglich gewesen, dass du Radiomoderator wirst zum Beispiel?
Ich habe tatsächlich meine beiden Inselbegabungen zusammengenommen und daraus einen Job gemacht. ich kann mir gut Namen merken und ich kann mich gut benehmen. Zumindest habe ich es gelernt. Ob ich es jetzt auch immer tue, steht auf einem anderen Blatt. Und ja, ich habe früh festgestellt, dass das ein Vorzug ist und dass man dieses Wissen weitergeben kann und Leute bereit sind, da einem geduldig zuzuhören.
Was würdest du denn, wenn dich jemand auf einer Party fragt, was du unter gutem Benehmen in 3 Sätzen verstehst, was sagst du dann?
Das ist ganz einfach. Gutes Benehmen ist tatsächlich nicht sehr viel mehr als aufrecht dastehen, freundlich lächeln, immer höflich Bitte und Danke zu sagen und darüber hinaus begriffen zu haben, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Das war der erste Satz. Der zweite Satz lautet, professionelle Umgangsformen oder auch gutes Benehmen setzt sich immer zusammen aus adressatengerechten Verhalten, anlassgerechten Verhalten, einem Verhalten, mit dem man seiner Rolle gerecht wird und das den Kontext berücksichtigt. Also bin ich hier gerade privat oder beruflich oder habe ich womöglich mit einer ganz anderen Kultur zu tun? Und zu guter Letzt ist gutes Benehmen auch immer geprägt von Wertschätzung und Rücksichtnahme.
Das ist ja eigentlich relativ einfach. Warum fällt es dann trotzdem so vielen Menschen, gerade hier in der Hauptstadt Berlin, sich gut zu benehmen?
Das ist nicht nur ein Phänomen, dass es so in Berlin gibt. Das gibt es überall anders auch, dass es ab und zu schwer fällt. Wir leben in einer Zeit, da sind die 3 Todfeinde des guten Benehmens allgegenwärtig. Und zwar Bequemlichkeit, Stress und mangelnde Empathie. Und dann macht es das Ganze natürlich extrem schwierig, immer freundlich zu sein, immer gut gelaunt zu sein und vor allem so zu handeln, dass man den Empfängerhorizont berücksichtigt. Der Empfängerhorizont, ein Begriff, den es auch im juristischen Sprachgebrauch gibt, bedeutet so viel wie, wie nimmt denn mein Gegenüber das gute Benehmen wahr? Das, was nämlich gut gemeint ist, kommt nicht immer gut an.
Dann lass uns mal ein paar Alltagsszenarien durchgehen im Schnelldurchlauf. Muss man, wenn man jemanden auf der Straße trifft, durch Zufall die Begleitung vorstellen, ja oder nein?
Ja, das ist die Pflicht desjenigen, der beide Personen kennt, die Begleitung auch kurz vorzustellen.
An der Kasse im Supermarkt Kopfhörer drin lassen oder nicht?
Sobald eine Interaktion mit einem anderen Menschen stattfindet, und das ist an der Kasse der Fall, Kopfhörer raus.
Etwas, wo man oft und gerne schlechtes oder gutes Benehmen sehen kann, ist beim Essen. Soll man beim Essen den unbenutzten Arm, oft ist das ja der linke, weil viele Menschen Rechtshänder sind, soll man den auf den Tisch legen, zumindest mit einem Handgelenk, oder unter dem Tisch lassen, so wie es zum Beispiel Amerikaner machen?
Ich bitte dringend darum, den Arm auf den Tisch zu packen. Übrigens machen das Amerikaner auch. Zumindest die gehobene Gesellschaft. Also wenn man sich da an der Nordostküste befindet, da macht man das auch. Alles andere ist Texas, Wilder Westen. Die Hand ist immer im Colt. Aber bei uns bitte unbedingt die Kulturtechnik einhalten und den Arm auf den Tisch packen.
Aber eben nicht mit dem Ellbogen, sondern mit dem Handgelenk oder mit so.
Der Knöchel des Handgelenks berührt die Tischkante.
Ich glaube, bin ich ganz froh, dass meine Mutter mir das so entsprechend beigebracht hat, auch wenn wir nicht an der Nordostküste der USA ständig verkehrt sind. Ab wann und bis wann darf ich denn Menschen, die nicht meine Freunde sind, anrufen, zum Beispiel am Sonntag oder an einem Feiertag?
Das lässt sich heute nicht mehr ganz genau festlegen, einfach deswegen, weil sich die gesamte Berufswelt gerade ändert. Im Grunde genommen kann es heutzutage sogar derjenige bestimmen, der angerufen werden soll, und zwar einfach, indem er sein Handy anhat oder nicht. Und grundsätzlich kann man sagen, das, was damals gegolten hat, hat auch heute noch seine Berechtigung. Also nach Beginn der Tagesschau, also ab 20 Uhr, ruft man eigentlich nicht mehr jemanden an.
Okay, gut. Wer auch immer die Tagesschau noch guckt und als sozusagen als Marke im Alltag irgendwie wahrnimmt. Und der Klassiker und auch letzter Punkt, ab wann sieht man jemanden, beziehungsweise ab wann darf man duzen, ungefragt?
Extrem schwierige Frage. Also es gibt natürlich etliche Regeln, die das Siezen und Duzen reglementieren. Das heißt, bei einer ersten Begegnung, vor allem über Unternehmensgrenzen hinweg, sieht man sich zuerst. Natürlich gibt es immer noch die Geschichte der Peer Group, wenn man jetzt irgendwie unter 30 Jahren alt ist, gleiche soziale Herkunft, gleiches Einkommen. Es ist durchaus üblich, sich zu duzen am Anfang. Und ansonsten muss man nur wissen, dass der Ältere dem Jüngeren das Du anbietet, beziehungsweise die Dame dem Herrn. Und im Berufsleben heißt es einfach nur, der Rang Höhere bietet dem Rang Niederen das Du an. Und ein Duzangebot darf abgelehnt werden, aber dann nur mit triftigen Gründen.
Lass uns mal ein bisschen auf deinen Job gucken. Wer kommt denn zu dir, um sich von dir im richtigen Umgang, im richtigen Verhalten schulen zu lassen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe mich jetzt speziell auf Nachwuchsführungskräfte und Top-Management fokussiert, also High Potentials. Und die Branchen, die immer wieder seit 10 Jahren zu mir kommen, sind schwerpunktmäßig die Pharmaindustrie sowie Privatbanken und Allgemeinbanken.
Haben die Angst davor, dass sie vielleicht keine Abschlüsse machen können, keine Vertragsabschlüsse, wenn sie die Hand beim Geschäftsessen unter dem Tisch lassen? Oder was treibt die an?
Also die größte Motivation meiner Kunden ist es, noch ein wenig mehr Sicherheit in unterschiedlichsten Situationen zu erlangen. Also ein souveränes Auftreten zu bekommen und gleichzeitig dabei Authentizität des Einzelnen zu wahren. Authentizität bedeutet hier, seinen Werten treu zu bleiben. Wenn man genau das tut, erreicht man eben mehr, als wenn man sich da verbiegt. Hm. Das merken die Leute zu schnell. Und so ein inkonsistentes Auftreten hat dann meistens zur Folge, dass kein Geschäftsabschluss zustande kommt.
Inkonsistentes Auftreten finde ich einen lustigen Euphemismus für, wenn man zum Beispiel mal irgendwie angeschickert ist nach so einem Geschäftsessen. Wie schafft man es denn, trotz eines bisschen Weins oder Biers, sich richtig zu benehmen?
Also ich habe vor Jahren mal einen Satz gesagt, ich versuche den mal zu rekonstruieren.
Bitte.
Höflichkeit ist die Unterdrückung eruptiver Echtheit. Also im Grunde genommen versucht man sich zusammenzureißen und Kontenance zu wahren und einem Fehlverhalten entsprechend vorzubauen. Zu sagen, im Grunde genommen ist es mir bewusst, dass dieses oder jenes Verhalten unkonventionell ist. Aber weil gerade diese und jene Situation hier eintritt, bin ich der Meinung, ich setze mich jetzt mal einfach über die Regeln hinweg und mache es anders. Also das ist so die Kunst, eben da eine geschickte Formulierung zu finden und eine Balance im Auftreten, die irgendwo zwischen lässig, aber nicht nachlässig liegt. Und damit fährt man dann meistens ganz gut.
Das heißt, am Ende ist es doch ein bisschen auch Aushandlungssache zwischen zwei oder mehreren Menschen, die zur selben Zeit am selben Ort sind.
Ganz genau. Und einfach wirklich eine Frage des Geschicks. Also nicht umsonst haut man ja die ganzen Begriffe, Etikette, Manieren, Umgangsformen und Kniegel alle in einen Topf. Wobei gerade Manieren interessant ist, weil das vom Wortstand Manus, also Hand, kommt und eigentlich ein handwerklich geschicktes Verhalten beschreibt. Also man kann Schweinebraten mit Messer und Gabel essen, man kann aber Schweinebraten mit Messer und Gabel auch besonders geschickt essen. Genauso aber auch nicht nur bei Tisch, sondern man kann auch die Beziehung zwischen zwei Menschen vernünftig halten und nüchtern. Man kann sie aber auch besonders geschickt eben ausgestalten. Mhm. Und da auf diesen Trichter eben so zuzukommen, das ist dann die hohe Kunst meines Erachtens. Die Italiener bezeichnen das auch als Prezzatura, der Anschein bügelloser Leichtigkeit.
Wie gut hast du das denn drauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass du unter ziemlicher Beobachtung stehst, gerade bei deinen Seminaren. Da warten die ja vielleicht gerade nur so darauf. Mensch, der Hoyos, unterläuft ihm denn jetzt mal ein Fehler?
Also ich bin natürlich auch nur ein Mensch. Ich mache viele Fehler, viele davon auch absichtlich, willentlich und wissentlich. Einfach weil nicht alle Regeln, die es eben so gibt, heute noch zeitgemäß sind, und deswegen sollte man sich dann auch einfach da mal ein bisschen Mut darüber hinwegsetzen. Und ansonsten wird das Ganze dann auch zur zweiten Natur. Also ich komme da auch schwer aus meiner Haut raus. Ich bin nun mal so, wie ich bin, und damit kann ich ganz gut leben.
Clemens Graf von Hoyos, vielen herzlichen Dank. Er ist Kniegeexperte und hat uns gesagt, wie man sich einigermaßen gut benehmen kann. Wenn man denn es vorher ankündigt, ist da viel möglich. Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen herzlichen Dank.
So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr euch verhalten solltet, ob ihr das auch macht, ist ehrlich gesagt eure Sache. Das war die Ab 21 über unangemessenes und angemessenes Verhalten. Jetzt sage ich angemessen demütig Danke fürs Zuhören. Mehr Ab 21 Podcasts gibt es unter deutschlandfunknova.de oder beim Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Krefeld. Die Zollfahnder staunten nicht schlecht, als sie in einem Paketverteilerzentrum in unscheinbaren Paketen Berge von Drogen entdeckten. Auf dem Postweg von den Niederlanden nach Großbritannien wurden geschickt 5 Kilogramm Crystal Meth, 10 Kilogramm Kokain und 26 Kilogramm der Partydroge Ketamin. Die Menge hätte ausgereicht, um 500.000 Menschen einen Tag lang in einen Rauschzustand zu versetzen. Ob die Pakete mit einem Warenwert von über 2 Millionen Euro versichert waren, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.